Ja, lieber Vater, wir preisen deinen wunderbaren Namen. Wir sagen dir Dank von Herzen für die Liebe, die du uns geschenkt hast, die ausgegossen worden ist auch in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und so danken wir, dass auch wir fähig sind, einander zu lieben. Hilf uns, auch unsere Schwächen zu überwinden und Aufblick zu dir, auch unseren Nächsten zu lieben. Wir danken dir auch für diese Stunde, die nun vor uns liegt, und befehlen uns dir an, dass du uns segnen möchtest, dass du reden möchtest auch durch deinen Botschafter. Unseren Rudolf, du möchtest ihm ausrüsten mit Kraft, mit Weisheit, mit Erkenntnis, mit Verständnis, und schließe unsere Herzen auf, dass wir aufnahmefähig sind. Wir danken dir für die Möglichkeit auch dieser Stunde heute Morgen. Amen. Amen.
Ja, ihr Lieben, ich möchte euch ganz herzlich grüßen im Namen unseres Herrn. Ich möchte auch herzliche Grüße von der Gemeinde in Bietigheim-Bissingen an euch übermitteln, die mir aufgetragen worden sind. Ja, wir haben heute als Thema der geistliche Wächterdienst in der endzeitlichen Gemeinde. Und wir haben heute Morgen schon etwas gehört von der Liebe Gottes, von der Liebe unseres Herrn Jesus Christus, der uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Am Kreuz auf Golgatha. Und dieses Thema Wächterdienst hat etwas zu tun mit der Liebe Jesu Christi. Mit der Liebe des guten Hirten für seine Schafe. Ich möchte mal das lesen aus Johannes 10, dieses ergreifende Wort unseres Herrn. Ab Vers 11. Da sagt der Herr: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Vers 14. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und dann auch in Vers 27 folgende: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Wir sehen hier etwas, was uns, denke ich, trösten kann, was auch wichtig ist für uns, wenn wir als Gläubige in dieser letzten Zeit, in dieser Endzeit leben. Wir haben immer wieder schon gehört, dass diese Endzeit eine gefährliche Zeit ist. Eine Zeit, die geistliche Gefahren, Verführungen, Nöte, Bedrängnisse für die Gemeinde, für die Gläubigen mit sich bringt. Aber ich denke, gerade wenn wir uns diese Tatsachen vor Augen halten, ist es wichtig zu sehen, dass wir einen guten Hirten haben. Einen Herrn im Himmel, der sein Leben für seine Schafe gegeben hat und der als der vollkommene Hirte auch ganz wunderbar versteht, für jedes einzelne seiner Schafe zu sorgen. Und ihr Lieben, wenn wir uns einmal vorstellen, wie der Hirtendienst eigentlich ausgesehen hat und aussieht, gerade in einem weniger zivilisierten Land, dann wissen wir, dass Hirtendienst immer auch etwas mit Wachen und Wächterdienst zu tun hat. Ja? Wir sehen das so ein bisschen an dem jungen David, der da dem Saul berichtet von den Erfahrungen, die er gemacht hat als Hirte. Und da sagt er: Ich habe mit Bären gekämpft, ich habe Löwen getötet. Und wisst ihr, ein Hirte war damals jemand, der war Tag und Nacht draußen bei den Schafen. Ja? Jakob sagt es. Also sich beklagt bei Laban, ja. Ich war Tag und Nacht bei der Herde, ja. In der Kälte, in der Hitze. Ich war ständig bei den Schafen und wenn eines gerissen wurde, dann musste ich es ersetzen, ja. Das Leben eines Hirten war damals ganz eng mit den Schafen und mit der Fürsorge für die Schafe verbunden. Und Hirtenfürsorge bedeutet auf der einen Seite, dass man wirklich die Schafe auf die rechten Weiden führt, dass man dafür sorgt, dass sie Nahrung haben, dass sie gesund wachsen. Aber auf der anderen Seite war immer der Hirtendienst auch ein Wächterdienst. Der gute Hirte hat aufgepasst. Zum Beispiel, dass der Weg der Schafe nicht an gefährlichen Abgründen vorbeiging, wo sie vielleicht runterstürzen konnten, dass nicht irgendwelche Giftpflanzen und ungeeignete Nahrung da war und natürlich vor allen Dingen, dass nicht Wölfe, Bären, Löwen, irgendwelche Raubtiere die Schafe geraubt und zerstört haben. Und deswegen musste ein Hirte Tag und Nacht auch über der Herde wachen. Wachen, er musste nach dem Wohl der Schafe sehen, musste auch sehen, welches ist krank, welches braucht Fürsorge, welches muss vielleicht getragen werden. Schaut, und in dieser Weise sorgt unser himmlischer Hirte für seine Schafe. Und deswegen hat er auch diejenigen, die hier auf der Erde in der Gemeinde Gottes Hirtendienst tun, beauftragt, auch zugleich Wächter zu sein. Ja? Der Wächterdienst, dieses Wachen über dem Wohl der Schafe, ist Ausdruck der großen Liebe Jesu Christi für alle die Seinen. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache. Und dass wir auch wissen dürfen, wenn wir in dieser gefährlichen, in dieser herausfordernden Zeit, in diesen Kämpfen der Endzeit stehen, dann haben wir einen wunderbaren Hirten im Himmel, der uns beständig bewacht, der über uns wacht, der Sorge trägt um uns. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht verzweifeln, nicht verzagen müssen angesichts der Gefahren. Derjenige, der unser guter Hirte ist, der große Hirte der Schafe, er ist viel mächtiger. Er ist der Überwinder gegenüber allen Verführungen, allen Anschlägen des Teufels, all dem Bösen, dem wir ausgesetzt sind. Und wenn wir uns nahe bei ihm halten, dann erfahren wir auch, wie er uns bewahrt. Ja, und der Herr Jesus selber hat auch uns gewarnt und in seiner Liebe vorbereitet auf die Gefahren der Endzeit, in denen wir stehen, der Verführung, die heute um uns herum sich abspielt. Und er hat uns alle seine Schafe gemahnt zur Wachsamkeit. Ich möchte dazu auch mal lesen aus Römer 13, Vers 11, wo wir diese Mahnung ausgesprochen finden, auch gerade in Bezug auf die Zeit. Und dieses sollten wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Wenn das schon im Römerbrief geschrieben wurde, wie viel mehr gilt es heute? Ja, wir sehen die Zeit des Endes ist näher gerückt. Auf der einen Seite die Zeit, da die endzeitlichen Verführungen ihrem Höhepunkt entgegengehen, den antichristlichen Verführungsmächten. Und auf der anderen Seite aber auch die Zeit, da unser Herr wiederkommt und seine Gemeinde entrückt. Und Gottes Wort fordert uns auf, wenn ihr das versteht, was für eine Zeit wir haben, dann wacht auf, seid wachsam, schlaft nicht. Wir haben das gestern schon gehört. Man kann als gläubiger Christ durchaus schlafen. Ja? Vielleicht nicht gerade ganz tief und fest, aber auch so ein Dämmerschlaf, das wissen wir als Autofahrer, ne? Kann ganz schön gefährlich sein. Weil er plötzlich so ein bisschen einnickt, ja? Ein bisschen Ruhe sich gehen lässt und dann ist man nicht mehr so aufmerksam. Und sofort hat man vielleicht was übersehen. Und deshalb diese Aufforderung unseres liebenden Hirten, wacht, wacht auf, seid wachsam. In 1. Thessalonicher 5, Vers 5 bis 11 finden wir auch diese Aufforderung an alle Gläubigen gerichtet. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Das ist eine schöne Sache. Dieses Wachen, dazu brauchen wir einander. Wisst ihr, wenn ich manchmal eine längere Strecke mit dem Auto unterwegs bin, und bei mir kann das leicht mal passieren, dass ich dann ein bisschen müde werde vom Kreislauf, dann bin ich froh, wenn meine liebe Frau im Auto sitzt. Ja? Und wenn ich dann anfange, ein bisschen müde zu werden, dann merkt die das sofort und stupft mich und sagt, bist du jetzt müde? Ja? Schaut, und so sollte das eigentlich auch in der Gemeinde sein. Ja? Wir alle können einmal schläfrig werden, nachlassen. Aber dann sollten wir Brüder und Schwestern an unserer Seite haben, die einen liebevollen Blick auf uns haben und die uns dann anstupfen. Ja? Ermahnt einander, erbaut einander. Ja? Ein Christ kann nicht ständig alleine wachsam sein und geistlich überleben. Wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen die Geschwister, durch die der Herr Jesus uns stärken, segnen, erbauen und manchmal auch aufwecken will. Ja? Ich hoffe, wir sind dankbar, wenn uns da so ein Bruder oder eine Schwester anstupft und aufweckt. Ja? Dass wir merken, das ist ein Dienst der Liebe, wenn wir wieder wach werden sollen. Ja, und dieses Wachwerden, das finden wir gerade im Zusammenhang mit der Endzeit immer wieder, auch von dem Herrn Jesus angesprochen. Wir können dazu auch nochmal das Markus-Evangelium aufschlagen, da im 13. Kapitel. In dieser Endzeitrede hat der Herr Jesus das ganz besonders eindringlich gesagt und gezeigt. Wir lesen da in Vers 5, habt Acht, dass euch niemand verführt. Passt auf. Und dann Vers 9, ihr aber habt Acht auf euch selbst. Und wir finden das eben dann in verschiedenen Stellen auch, habt Acht, wachet und betet in Vers 33. Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen sollte. So wacht nun! Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafend findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wacht. Ja, wir müssen immer Acht haben, wenn der Herr in seinem Wort etwas wiederholt. Ja, wenn Gott etwas einmal sagt, das ist wie bei uns Eltern auch, wenn wir es besonders wichtig haben, dass es auch wirklich verstanden und verinnerlicht wird, dann wiederholen wir das, was wir zu sagen haben, weil wir auch wissen, wie unsere Kinder manchmal doch nicht so ganz genau aufpassen, wenn man was nur einmal sagt, obwohl das eigentlich nicht sein sollte. Ja? Und so sagt der Herr hier nicht nur zweimal, sondern sogar dreimal. Wacht! Seid wachsam! Wacht auf, passt auf, achtet darauf. Und das ist auch wichtig in Vers 33, habt Acht, wacht und betet. Ja? Nur ein betender Christ ist ein wachsamer Christ. Wisst ihr warum? Weil wir nur durch das Beständige, die innere Verbindung mit unserem erhöhten Herrn, wirklich immer wieder in dieser Wachsamkeit bleiben. Ich könnte auch sagen, nur ein bibellesender Christ ist ein wachsamer Christ. Ja? Denn wenn der Herr uns nicht immer wieder durch sein Wort mahnen und ansprechen kann, dann kommen wir auch ganz unmerklich in eine Tranigkeit hinein, in einen Mangel an Wachsamkeit und verlieren die Dinge aus den Augen. Ja? Aber Wachsamkeit ist also ganz wichtig, einfach für uns in der letzten Zeit, dass wir wissen, welche Gefahren auf uns lauern und dass wir wirklich als Gläubige immer wieder im Gebet wachen, das ist auch interessant. Kolosser 4, Vers 2, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Ja, das bedeutet auch, dass wir vielleicht morgens ein bisschen früher aufwachen sollten und uns mehr Zeit zum Gebet nehmen sollten. Ja, das hängt damit auch zusammen. Ja, wachen zum Gebet, wachen im Gebet. Dass wir auch immer wieder beten für uns selbst, für unsere Geschwister, für unsere Gemeinden, dass der Herr uns bewahrt und durchbringt durch diese schwere und gefährliche Zeit. Und ich möchte darauf noch mal etwas eingehen, was eigentlich die geistlichen Gefahren für die Herde Gottes in der heutigen Zeit sind. Wir sind in der Endzeit in geistliche Kämpfe hineingestellt. Ich habe da schon verschiedentlich auch hier über diese Dinge geredet. Ich möchte einfach noch einmal das deutlich machen, diese Verführungen, was für einen pädagogischen Zweck sie haben, an 5. Mose 13, Vers 1 bis 6. Damit wir uns noch einmal daran erinnern, warum lässt Gott eigentlich solche verführerischen Strömungen, solche Niedergangsströmungen in der Gemeinde zu? Da sagt der Herr, das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, und er spricht nun, lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast, und lasst uns ihnen dienen, so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen, von ganzer Seele liebt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Ein solcher Prophet, aber ein solcher Träumer, soll getötet werden, weil er den Abfall gelehrt hat von dem Herrn, eurem Gott, der euch aus dem Land Ägypten geführt hat und dich aus dem Haus der Knechtschaft erlöst hat. Er hat dich abbringen wollen von dem Weg, auf dem zu gehen, der Herr, dein Gott, dir geboten hat. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Es ist auch ein Beispiel für Wächterdienst, was hier gelehrt wird. Aber wichtig ist mir jetzt, dass wir verstehen, es ist kein Widerspruch zwischen der Liebe und Fürsorge Gottes für seine Gemeinde und der Tatsache, dass er Verführungen in den Reihen der Gemeinde zulässt. Das ist ja etwas, was wir oft nicht recht verstehen. Ja, das war mir früher auch unverständlich. Wieso kann Gott es überhaupt zulassen, dass solche raffinierten Fälschungen, wie jetzt gerade die charismatische Falschprophetie, von der ich einiges erleben durfte, dass das überhaupt in der Gemeinde auftreten darf? Gott will doch seine Kinder schützen und bewahren. Und wir müssen angesichts dieses Wortes sagen, ja, er will seine Kinder schützen und bewahren und ans Ziel bringen. Aber nicht sozusagen in einem Treibhaus, wo kein Wind, kein Wetter, kein Frost an die Pflänzlein herankommen kann, sondern er will sie bewahren mitten auf dem freien Acker. Das heißt, ausgesetzt auch Widrigkeiten, Gefährdungen. Aber das Ziel Gottes dabei ist, dass wir sie überwinden, dass wir daran geradezu geistlich wachsen. Und dazu soll auch der Wächterdienst in der Gemeinde Jesu Christi mitdienen, dass die Gläubigen angesichts der geistlichen Gefahren und Verführungen um sie herum nicht mitgerissen werden, sondern dass sie durch diese Gefahren wachsam erhalten werden und geistlich wachsen und mehr verstehen, was Nachfolge Jesu Christi wirklich heißt. Ja, dazu sollen die Wächter im Volk Gottes auch ganz besonders mitdienen. Ich möchte noch einmal grundsätzlich vielleicht darauf eingehen, was sind eigentlich überhaupt die Gründe, warum so ein Wächterdienst in der Gemeinde nötig ist. Man könnte ja sagen, ja gut, jedes Schaf kann ja selber auf sich aufpassen. Ja? Wir haben auch gerade gesehen, grundsätzlich ist jeder Gläubige aufgerufen zu wachen, zu beten. Ja, man kann nicht sagen, oh, wir haben Älteste bei uns in der Gemeinde, die werden schon aufpassen, dass bei uns nichts passiert. Ich kann da ruhig vor mich hinschlafen. Ja, das ist nicht damit gemeint. Jeder hat die Aufgabe zu wachen, aber Gott gibt manchen Gläubigen den besonderen Auftrag, für die Herde zu sorgen. Da werden wir noch drauf kommen. Ja, warum denn? Warum sind wir verführbar? Was für Einflüsse sind es eigentlich, die uns von dem richtigen Weg, unserem guten Hirten nach, wegziehen wollen? Es ist gut, wenn wir uns da mal Gedanken drüber machen. Und ich denke, von der Bibel her gibt es einen ganz wichtigen Faktor von innen und zwei ganz wichtige Faktoren von außen, die wir da beachten müssen. Der Faktor von innen, das ist eigentlich der gefährlichste. Da haben wir auch gestern schon drüber gesprochen. Das ist unser Fleisch. Ja? Wir sind als Gläubige eine neue Kreatur in Christus. Ja? Wir sind neu geworden. Wir haben den neuen Menschen angezogen, den alten ausgezogen. Aber wir sind unser Fleisch noch nicht los. Und das ist unser Leib mitsamt den Begierden und Lüsten und auch den Prägungen, den menschlichen Prägungen, die eben mit unserer Leiblichkeit ein Stück zusammenhängen. Und das ist das Fleisch. Und wenn wir dem Fleisch folgen, wenn wir fleischliche Christen sind, gestern haben wir die Korinther angeguckt, das ist ein Musterbeispiel in der Bibel für fleischliche Christen, wiedergeboren, aber nicht wandelnd in der Kraft des Geistes. Nicht vertraut mit dem Kreuz, mit dem Mitgekreuzigtsein. Und wenn wir solche Christen haben, dann sind sie anfällig für die Verführung der Welt, für die Verführung des Bösen. Ja, wir haben das immer wieder gemerkt, zum Beispiel auch gerade die Charismatik mit ihrer Tendenz zur Selbstverwirklichung, mit ihrer Tendenz, Erfahrungen, Sensationen groß rauszubringen, ein Gefühlschristentum anzubieten, das ist für viele fleischliche Gläubige eine Falle, eine Gefahr. Die fühlen sich da angezogen, weil das spricht ihren Wunsch an, im Schauen zu wandeln statt im Glauben. Ja? Sich nicht selbst zu verleugnen, sondern sich selber verwirklichen zu können. Und von daher gibt es sozusagen eine innere Anfälligkeit in uns für die Verlockungen der Welt und mancher falscher Lehrer, wenn wir nicht im Geist wandeln, wenn wir nicht das Fleisch samt seinen Leidenschaften und Begierden kreuzigen, wie es im Galater 5 gesagt wird. Ja? Also das Fleisch ist von innen sozusagen der Anknüpfungspunkt, wo die Welt und auch der Teufel versuchen kann, einen Christen aus der richtigen Bahn rauszuziehen. Ja? Da müssen wir wachsam sein. Und da müssen wir lernen, wirklich im Geist zu wandeln und die Begierden und Lüste des Fleisches zu verleugnen und nicht nach ihnen zu leben. Das ist ein gewisser geistlicher Schutz für uns gegenüber den endzeitlichen Verführungen. Aber auf der anderen Seite, gerade weil wir unser Fleisch noch haben, brauchen wir in der Gemeinde Wächter, die dann solche Christen, die da in Gefahr sind, abzudriften, wirklich auch auf die aufpassen und sie warnen und sie wieder zurückholen. So wie ein Hirte ein Schaf, das irgendwo so zu nah an den Abgrund ran gekommen ist beim Grasen, wieder zurückholt, ja, und wieder zur Herde bringt. Der zweite Einfluss, den uns die Bibel ganz klar zeigt, das ist der verführerische Einfluss der Welt von außen. Die Welt, das ist ja in der Bibel im Wesentlichen eine Bezeichnung für ein verführerisches System von Denk- und Lebensweise. Ja? Also das ist eine ganz bestimmte gottfeindliche, gottlose Lebensweise. Der Mensch ohne Gott richtet sich sein Leben ein, sodass er seine Begierden befriedigen kann, dass er sich selbst verwirklichen kann, dass sein Bestreben nach Macht und Größe zum Ausdruck kommt. Und das bezeichnet die Bibel als die Welt. Und da lesen wir in 1. Johannes 2 diese bekannten Worte, die uns da auch zur Mahnung dienen müssen, immer wieder neu. Ab Vers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ja. Das heißt, von Demas hat die Welt lieb gewonnen. Also es ist nicht so, dass nicht auch wahre Gläubige, nicht auch sogar Diener Gottes, die eine Zeit lang im fruchtbaren Dienst für den Herrn standen, nicht in Gefahr wären, den Verlockungen der Welt zu erliegen. Ja? Eine der starken Verlockungen der Welt ist Karriere und Geld verdienen. Ja? Du kannst als Christ, wenn du dir fleißig arbeitest und gut bist im Beruf, ja, da kannst du ganz schön aufsteigen unter Umständen. Und plötzlich wird dir ein verlockendes Angebot gemacht. Ja? Du kannst das Doppelte verdienen. Du musst allerdings vielleicht auch 60 Stunden in der Woche arbeiten. Ja? Hast keine Zeit mehr für die Gemeinde, für die Familie, für den Herrn. Ja, und da ist schon mancher auf Abwege geraten, weil ihm solche Dinge angeboten wurden. Ehre, Ruhm, Geld. Auf der anderen Seite natürlich auch solche Dinge wie ehebrecherische, gesetzlose sexuelle Erfüllung, Dinge, die mit seelischen Selbstverwirklichung zu tun haben. Ja, das ist oft auch im Fernsehen, sodass man sich da in irgendwelche Gefühlsduseleien und Bedürfnisbefriedigungen einlässt und sich verliert und plötzlich geprägt wird von solchen Dingen. Also Verführung der Welt zu Untreue Christus gegenüber. Das ist auf den Ebenen Geist, Seele und Leib. Ganz interessant. Ne? Also Verführung, die sich an den Geist richtet. Das sind verführerische Gedanken, falsche Lehren. Ja? Der Humanismus ist zum Beispiel so eine Lehre, so eine Prägung. Der Mensch ist gut, der Mensch steht im Mittelpunkt. Viele Christen denken in manchen Bereichen humanistisch. Ne? Wenn man so mit ihnen redet, dann Mensch, eigentlich, ja, das hat er von der Welt übernommen, im Denken. Und wenn du weltlich denkst, dann handelst du auch weltlich. Ja, das ist nämlich, das ist ja, das Denken hat eine Steuerfunktion. Deswegen fängt der Teufel auch immer in unseren Gedanken an, wenn er uns verführen will. Ja, und dann geht es ins Handeln. Ja, Verführung der Seele, seelische Selbstverwirklichung. Es ist eine solche Gefahr, zum Beispiel in den vielen modernen Ehebüchern. Ja, viele sogenannte christliche Ehebücher bieten das Gedankengut der Welt. Zuerst mal muss ich mich selber lieben, dann erst bin ich fähig, jemand anders zu lieben. Carsten hat ja von der Liebe Jesu Christi heute Morgen gesprochen. Ja, ja, heute wird weltliches Gedankengut unter christlichem Namen verbreitet. Und dann fängt so eine Ehefrau an und sagt, also ich muss erst mal an mich selber denken. Ja, wo bin ich eigentlich überall in meinen Bedürfnissen nicht erfüllt? Und dann geht das los, ja. Und anstatt, dass man dann die anderen lieben kann, fängt man plötzlich an, mit sich selber, mit dem Ehemann, mit Gott zu hadern und wird immer unzufrieden und immer rebellischer. Und irgendwann endet es in der Scheidung, weil mein Mann konnte meine Bedürfnisse nicht richtig befriedigen. Ja? So läuft es über seelische Gefühlsverführung ab. Und dann auch natürlich Verlockungen für den Leib. Ja, besonders was die Geschlechtlichkeit angeht, aber auch vielleicht ja, maßloses Essen, irgendwelche Genüsse werden da angeboten. Tja, und die Welt hat auch noch eine andere Gefahr. Dort, wo sie uns nicht verführen kann, da erleben wir Verfolgung von Seiten der Welt. Druck. Und auch das geht wieder Geist, Seele und Leib an. Ja? Gottfeindliche Ideen. Ja? Wir erleben immer mehr, wie zum Beispiel von weltlicher Seite gesagt wird, der Fundamentalismus, der Alleinvertretungsanspruch Jesu Christi ist eine Gefahr. Das dürfen wir nicht dulden, dass es da Leute gibt, die sagen, nur Jesus Christus ist der Weg. Ja? Wir brauchen Toleranz, wir brauchen multikulturelle Toleranz. Das heißt, alles ist gleichgültig. Die Moslems und die Hindus, alle haben sie den gleichen Gott, alles ist recht. Hauptsache, jeder glaubt was. Ja? Und da stören die gläubigen Christen, weil sie sagen, Jesus Christus allein ist der Herr und Retter. Ja, das ist weltliches Denken, das übt Druck aus. Und wir stellen schon fest, dass manche, die früher vielleicht ein bibeltreues Bekenntnis abgegeben haben, anfangen, schon in dieser Richtung vor der Welt zurückzuweichen und zu sagen, ja, wir wollen das mit dem exklusiven Anspruch Jesu Christi nicht so laut sagen und wir wollen mal so predigen, dass das alles verträglich ist mit den Gedanken der Welt, ja, das dürfen wir nicht tun. Genauso natürlich Seele und Leib, ja, Druck und Einschüchterung, auch Androhung von Schaden. Das, also die Welt kann uns auch feindlich gegenübertreten, wenn wir wirklich treu dem Herrn nachfolgen. Und das Dritte, was eben auch von vielen Christen unterschätzt wird, von manchen auch überschätzt wird, ist der Einfluss des Satans und der bösen Geister, ja. Hier müssen wir auf der einen Seite ganz klar sehen, die Bibel zeigt, dass der Feind versucht, auf die Gemeinde einzuwirken. Ja? Die Gemeinde ist davon nicht automatisch geschützt, völlig geschützt, sondern Gott lässt es in einem gewissen Maß zu. Und es gibt viele, die unterschätzen das. Die sind da nicht wachsam. Die glauben gar nicht, dass es solche feindliche Einflüsse gibt. Ich lese nur mal 1. Timotheus 4,1 als ein Beispiel unter mehreren, wo das von der Schrift ganz klar gelehrt wird, dass solche Dinge da sind. Da heißt es ja, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Ja? Das wirkt also in der Gemeinde. Ja? 1. Johannes 4 sagt Johannes, der Geist des Irrtums ist bereits wirksam. Durch falsche Lehrer, durch falsche Propheten. Es gibt diese Verführung und wir müssen damit rechnen, dass solche Verführung und Angriffe des Feindes auf die Gläubigen, auf die Gemeinden da sind. Es gibt natürlich auch die andere Gefahr, muss man auch sehen. Manche haben eine unbiblische Angst vor dem Feind und seinen Geistern. Ja? Die sehen überall die Gefahr, dass sie irgendwie verzaubert werden könnten, dass sie irgendwie in einen Bann geraten könnten und sehen gar nicht, dass der Herr Jesus einem gesunden, geistlich wandelnden Gläubigen ja einen Schutz bietet. Ja? Und dass er auch die Gemeinde beschirmt, wenn sie denn wachsam ist. Ja? Der Feind kann uns nicht antasten, wenn wir nicht bewusst und sündhaft ihm Raum geben und ihm einen Anknüpfungspunkt geben. Aber wir müssen in der Wachsamkeit stehen. Wir dürfen weder mit der Sünde spielen noch schlafen. Ja, das sagt die Bibel auch. Das ist unsere Verantwortung als Gläubige. Dann brauchen wir keine Angst zu haben, aber wir müssen wachsam sein und müssen, was die Bibel sagt, dem Feind klar widerstehen. Wir müssen seine Angriffe zurückschlagen. Dafür haben wir den Schild des Glaubens, das Schwert des Geistes und die ganze Waffenrüstung Gottes. Epheser 6, das müssen wir studieren. Ja, das ist eine ganz wichtige Hilfe auch für bibeltreue Gemeinden in der Endzeit, dass wir sehen, die Gefahren müssen erkannt und zurückgewiesen werden. Damit es in der Gemeinde geschehen kann, hat Gott einen sehr wichtigen und wertvollen Dienst eingerichtet, nämlich den Hirtendienst. Wir möchten mal lesen 1. Petrus 5 über die Hirten, über das, was sich Gott dabei gedacht hat, Hirten einzusetzen in der Gemeinde. 1. Petrus 5 ab Vers 1 lesen wir, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar werden wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Ja? Also Gott hat in seiner Fürsorge Menschen eingesetzt, denen er die Gabe und den Auftrag gegeben hat, Hirten zu sein. Und Hirte ist gleichzusetzen auch mit Aufseher. Ja? Also jemand, der die Aufsicht übt, der nach allem schaut. Das ist auch wieder der Aspekt der Wachsamkeit. Ja? Jemand, der die Aufsicht übt, der merkt es, wenn ein Schaf plötzlich auf dem falschen Weg ist oder wenn eines hinkt und krank ist. Ja? Jemand, der bloß vor sich hinträumt und gar keine Freudigkeit zu seinem Dienst hat als Hirte, der merkt es gar nicht. Sagt, was? Das hat einen Fuß gebrochen. Oh, das habe ich ja noch gar nicht gemerkt. Das ist ja schon 2 Tage lang so. Ja? Das ist kein guter Hirte. Ja? Ein guter Hirte merkt das sofort, weil er Aufsicht übt, weil er schaut, den Zustand der Herde im Auge hat, in einem liebenden Auge. Hütet die Herde Gottes. Ja? Hüten, das sehen wir auch wieder, diese Wachsamkeit. Ja? Auch ein gewisses Leiten, aber ein sanftes, ein geistliches Leiten im Sinn des obersten Hirten. Ja? Das ist so schön, dass hier der oberste Hirte erwähnt wird. Kein Ältester kann seinen Dienst tun, wenn nicht unter der Abhängigkeit von dem obersten Hirten. Von ihm muss er die Anweisungen bekommen. In der lebendigen Gemeinschaft mit diesem guten Hirten im Himmel kann er alleine die Herde auf Erden, die Herde Gottes recht hüten. Und das ist ein ganz wichtiger Dienst. Ein Dienst, für den wir auch beten sollten als Gemeinden. Ja, für unsere Hirten und auch insgesamt für die Hirten im Volk Gottes. Denn sie haben gerade in dieser Endzeit eine ganz wichtige Aufgabe, die nicht einfach ist. Und der Feind versucht natürlich, die Hirten ganz besonders anzugreifen, sie ganz besonders zu bedrängen und zu isolieren und ihnen Schaden zuzufügen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf der einen Seite dankbar sind für die Brüder, die Hirtendienst tun, und auf der anderen Seite wachend im Gebet hinter ihnen stehen, gerade in der heutigen Zeit. Ich möchte noch ein ganz wichtiges Wort zu diesem Hirtendienst lesen aus dem Apostelgeschichte 20. Wir kennen das alle, aber ich möchte es einfach noch einmal uns vor Augen führen, was hier über diesen Wächterdienst auch gesagt wird, von dem wir heute handeln. Apostelgeschichte 20, Abvers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Eine ganz wichtige Sache. Worauf muss ein Wächter zuerst Acht haben? Auf sich selbst. Ja? Das ist ganz klar. Wenn der Feind die Herde wegstehlen will, dann weiß er muss zuerst einmal den Wächter schläfrig machen. Ne? Wenn er das geschafft hat, dann hat er schon ziemlich leichtes Spiel. Ja? Deswegen warnt der Geist Gottes die Wächter, die Hirten, die Aufseher, dass sie ganz besonders auch auf sich selbst Acht haben müssen. Ja? Dass wir uns nicht verstricken in die Fallstricke des Feindes, dass wir nicht in fleischliche Abwege geraten, in Selbstverwirklichung, dass wir nicht träge und schläfrig werden, dass wir uns nicht verstricken in Sünde, die uns unfähig macht, unseren Hirten- und Wächterdienst noch richtig auszuüben. Da müssen wir darauf achten. Und dann können wir auch auf die Herde Acht haben, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat. Ein Hirte ist jemand, der braucht eine Gnadengabe und eine Berufung vom Herrn. Das kann man nicht machen, dass man sagt, oh, jetzt wählen wir mal demokratisch, wer hat die meiste Unterstützung in der Gemeinde, ja, den setzen wir jetzt als Hirten über uns ein. Ja. Wer setzt denn ein in der Gemeinde? Ihr Lieben, das tut Gott durch seinen Geist. Der Herr Jesus setzt ein. Ja, wir können, deswegen ist es auch das kirchliche System mit der Ordination von Pfarrern, die dann irgendwie eben studiert haben, da werden sie eingesetzt, dann sind sie, haben ein Amt, ja, das ist nicht biblisch, ja. Wir brauchen eine Gnadengabe, eine Berufung Gottes für jeden Dienst in der Gemeinde, gerade auch für den Hirten- und Aufseherdienst. Und das ist eine geistliche Gabe und eine geistliche Berufung. Das kann man nicht studieren, dass man sagt, ich habe 8 Semester Bibelschule, ich bin jetzt Magister Artium und jetzt bin ich Wächter und Hirte. Ja? Das kann nicht sein. So arbeitet Gott nicht. Ja, der Heilige Geist hat Aufseher gesetzt, um die Gemeinde Gottes zu hüten. Und wir sehen an diesem, die er durch sein eigenes Blut erworben hat, Gott ist die Gemeinde kostbar. Sie muss auch den Wächtern und Hirten kostbar sein. Ja? Wir müssen wissen, dass Gott jedes bluterkaufte Kind Gottes sehr, sehr wertschätzt und auf jedes Acht hat. Auch wir müssen auf jedes Schaf in der Herde Acht haben. Manchmal achtet man besonders auf bestimmte Schafe und andere, die lässt man so ein bisschen aus den Augen. Ja, da brauchen wir Gnade von Gott, dass es nicht so ist. Dann heißt es im Vers 29, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht, da haben wir unser Thema wieder, darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Ja? Wir haben Gnade von Gott, wenn wir uns an sein Wort halten. Er führt uns zum Ziel. Aber es gehört Mühe dazu von Seiten der Hirten und Wächter. Und ich hoffe, dass wir auch als Gläubige diesen Dienst wertschätzen, wenn wir ermahnt werden. Ja? Lasst euch ermahnen, lasst euch zurechtbringen, haben wir gestern aus dem 2. Korintherbrief gehört. Das haben wir nicht so gern. Aber ihr Lieben, ein eigensinniges, besserwisserisches Schaf, das sich von den Hirten nicht ermahnen lässt, das ist in der heutigen Zeit in großer geistlicher Gefahr. Das muss man mal ganz nüchtern sagen. Ja? Das ist nicht die Zeit dafür, irgendwie auszuprobieren, wie man es besser wissen kann und wie man eigenwillige Wege gehen kann. Ja? Da kann man ganz leicht auch Schaden erleiden. Es ist schon wichtig, dass wir wirklich auch auf diesen Dienst der Ermahnung hören und bereit sind, diesen Dienst auch anzunehmen. Ja? Zum Hirtendienst und zum Wächterdienst gehört auch dazu, dass man wirklich verkehrte und böse Tendenzen erkennt und zurückweist. Ja, das ist etwas, das ist im heutigen Klima der Toleranz und einer falsch verstandenen Liebe auch nicht mehr so gern gesehen, dass ein Hirte auch wirklich klar sagt, hier, das ist eine falsche Lehre und das weisen wir zurück. Ach, kann man das nicht alles stehen lassen? Müssen wir denn da so streiten? Schaut, wir finden da im Titusbrief eine ganz wichtige Stelle in Titus 1, wo es um die Ältesten geht. Und die Eigenschaften der Ältesten, da heißt es um Vers 9, dass ein Ältester einer sein muss, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung, denen muss man den Mund stopfen. Denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihrem ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinnes willen. Ja, das sind harte Worte, aber die sind inspiriert. Die kommen von unserem liebenden obersten Hirten. Ja, also das muss auch gewährleistet sein. Titus 3, Vers 9, auch in diesem Zusammenhang die törichten Streitfragen aber und Geschlechtsregister sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen über das Gesetz meide. Denn sie sind unnütz und nichtig. Einen sektiererischen Menschen weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Das sind auch wieder harte Worte. Aber ihr Lieben, wenn ein Hirte nicht auch Festigkeit haben kann und hat, Einflüsse und Menschen zurückzuweisen und aus der Gemeinde zu weisen, die wirklich einen schädlichen, zerstörerischen Einfluss üben, dann ist er kein guter Hirte in der Gemeinde Gottes. Ja, das ist manchmal ganz schön schwierig und hart. Ja, das ist für viele Brüder etwas sehr Unangenehmes. Aber ihr Lieben, wenn wir das nicht tun, dann versäumen wir unsere Pflicht gegenüber dem Herrn und gegenüber der Herde. Ja, das ist hier klar und deutlich gesagt. Das gehört auch mit zum Wächterdienst, zum Hirtendienst dazu, dass wir böse Einflüsse, verkehrte, zersetzende Einflüsse wirklich hinausweisen. Die Gemeinde, das haben wir gestern gesehen, muss in Absonderung leben von Irrlehren, von der Vermischung mit der Welt, von bösen Dingen. Das dürfen wir in der Gemeinde nicht dulden. Und da haben die Hirten und Aufseher und Wächter eine ganz besondere Verantwortung. Und der müssen sie nachkommen. Das ist ihre heilige Verpflichtung vor Gott. Und die Gemeinde sollte sie darin unterstützen und auch gerade in diesen Dingen für sie beten. Denn das ist also eine ganz wichtige Schutzfunktion, die Gottes Wort einfach vorgesehen hat für eine funktionierende neutestamentliche Gemeinde. Sonst kann der Feind eben solch eine Gemeinde von innen heraus zerstören. Wir haben das gelesen von diesen zwei Quellen. Es kommen Wölfe von außen herein. Ja? Es sind aber auch verkehrte Leute von innen. Ja, die Leute in ihre Gefolgschaft ziehen, die plötzlich Parteien und Grüppchen sammeln wollen in einer Gemeinde und sagen, wir wollen jetzt mal lieber in die Richtung gehen. Und da muss man einfach Acht haben. Das ist gefährlich. Das ist ein Werk des Fleisches, sagt die Bibel. Ja, ja, ich möchte einfach auch nochmal ein paar alttestamentliche Vorbilder für diesen Hirten- und Wächterdienst kurz nennen. Es ist ja wirklich auch gerade in diesem Bereich so, dass das Vorbild des Alten Testaments uns wunderbar belehren, ermuntern und ermahnen kann im Hinblick auch auf neutestamentliche Wahrheiten. Ja? Wir finden, dass jeder Hirte des Alten Testamentes, von Mose angefangen, über Josua, über die Könige, Samuel, sie alle waren auch Wächter. Sie alle waren an bestimmten Punkten gefordert, Böses und Verkehrtes von der Gemeinde, von dem alttestamentlichen Volk Gottes abzuweisen. Ich möchte nur mal erwähnen, 4. Mose 25, ein sehr dramatisches und eindrückliches Beispiel für Wächterdienst im Alten Testament. Ich lese mal einfach einige Abschnitte daraus. Und Israel ließ sich in Sittim nieder. Und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß mit ihnen und betete ihre Götter an. Und Israel begab sich unter das Joch des Baal Peor. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel. Und der Herr sprach zu Mose, nimm alle Obersten des Volkes und hänge sie auf für den Herrn angesichts der Sonne, damit der brennende Zorn des Herrn von Israel abgewandt wird. Und Mose sprach zu den Richtern Israels, jedermann töte seine Leute, die sich unter das Joch des Baal Peor begeben haben. Und siehe, ein Mann aus den Kindern Israels kam und brachte eine Midianiterin zu seinen Brüdern vor den Augen Moses und vor den Augen der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, während sie weinten vor dem Eingang der Stiftshütte. Als Pinhas, der Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons, des Priesters, dies sah, stand er aus der Mitte der Gemeinde auf und nahm einen Speer in seine Hand. Und er ging dem israelitischen Mann nach, hinein in das Innere des Zeltes und durchbohrte sie beide durch den Unterleib, den israelitischen Mann und die Frau. Da wurde die Plage von den Kindern Israels abgewehrt. Vers 11, Pinhas, der Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons, des Priesters, hat dann der Herr gesagt, hat dadurch, dass er mit meinem Eifer unter ihnen eiferte, meinen Grimm von den Kindern Israels abgewandt, so dass ich die Kinder Israels nicht aufgerieben habe in meinem Mannes, der wirklich für den Herrn hingestanden ist, in einer schrecklichen und beschämenden Situation, wo das Volk Gottes in Gefahr war, abzufallen vom Herrn, das Blatt gewendet hat, den Zorn Gottes abgewandt hat und für das Volk zu einem großen Segen geworden ist. Ja, das soll eine Ermutigung sein. Manchmal müssen wir kühn und klar gegen Sünde und Verderbnis aufstehen, auch wenn das unpopulär ist, und müssen deutliche Worte sagen und müssen dem auch deutliche Taten folgen lassen. Ja, wer das nicht tun kann vor lauter Kompromissen, vor lauter Wunsch, beliebt zu sein und alle Leute zufrieden zu stellen, der ist kein geeigneter Hirte und Führer im Volk Gottes. Die andere Seite des Hirtendienstes sehen wir bei Esra und Nehemia. Auch da wollen wir vielleicht ganz kurz ein Beispiel uns ansehen von der Fürbitte und der Haltung Esras. Als er erfahren hat, dass das Volk Gottes sich verschwägert hatte und vermischt hatte mit den Heidenvölkern, indem sie heidnische Frauen geheiratet haben. Ist interessant, ist eigentlich wieder dieselbe Ebene wie damals 4. Mose, ja. Das Volk Gottes hat sich mit der Welt vermischt. Sie haben sich nicht abgesondert gehalten für den Herrn, sondern sie haben dann letztlich Verbindung mit dem Götzendienst aufgenommen und damit die Heiligkeit der Gemeinde zerstört. Und da lesen wir in Esra 9, als nun dies alles ausgerichtet war, traten die Obersten zu mir und sprachen, das Volk Israel und die Priester und Leviten haben sich nicht abgesondert gehalten von den Völkern der Länder bezüglich ihrer Gräuel, nämlich von den Kanaanitern, Hethitern, Pherezitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern. Denn sie haben von deren Töchtern Frauen für sich und ihre Söhne genommen, und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Das ist interessant, der heilige Same. Was sind wir? Wiedergeboren aus unvergänglichem göttlichem Samen. Wir sind der heilige Same, das Volk Gottes. Und wenn wir uns vermischen mit den Heidenvölkern, das ist eine geistliche Katastrophe in den Augen Gottes. Ja. Und die Hand der Obersten und Vorsteher ist in dieser Missetat die erste gewesen. Was für eine Aussage. Ihr Lieben, wie oft ist es so, dass geistliche Verderbnisse zuerst von den Führern ausgegangen sind, auch in der heutigen Zeit in der Gemeinde? Wie oft ist es so, dass die studierten Pfarrer und Prediger, die Hochgestellten, die angesehenen Führer diejenigen waren, die zuerst die Tür geöffnet haben für die Ökumene, für die Gesetzlosigkeit, für die Aufweichung des Wortes Gottes? Eine ganz ernste Sache. Wie viele Pfarrer und Prediger in der Gemeinschaftsbewegung, die nicht mehr die Irrtumslosigkeit und Inspiration der Schrift festgehalten haben, die schon jahrelang angefangen haben, in Richtung Ökumene abzudriften, ja, und die Schafe mitgeführt haben. Ja, wie reagiert Esra? Als ich nun dies hörte, zerriss ich mein Hemd und mein Obergewand und raufte mir das Haupthaar und den Bart aus und saß bestürzt da. Und alle, die die Worte des Gottes Israels fürchteten, wegen der Übertretung derer, die aus der Wegführung gekommen waren, versammelten sich zu mir. Und ich saß bestürzt da bis zum Abendopfer. Und um das Abendopfer stand ich auf von meiner Demütigung, bei der ich mein Hemd und mein Obergewand zerrissen hatte, und ich fiel auf meine Knie und breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott. Und ich sprach, mein Gott, ich schäme und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir, mein Gott. Denn unsere Missetaten sind über unser Haupt gewachsen, und unsere Schuld ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht. Seit den Tagen unserer Väter bis zu diesem Tag sind wir in großer Schuld. Und um unserer Missetaten willen sind wir, unsere Könige und unsere Priester, in die Hand der Könige der heidnischen Länder übergeben worden, dem Schwert, der Gefangenschaft, dem Raub und der sichtbaren Schmach, wie es heute der Fall ist. Nun aber ist uns für einen kleinen Augenblick Gnade von dem Herrn, unserem Gott, zuteil geworden, indem er uns einen Überrest von Entkommenen übrig ließ und uns an seiner heiligen Stätte einen Zeltpflock gab, womit unser Gott unsere Augen erleuchtete und uns ein wenig aufleben ließ in unserer Knechtschaft. Ja, und dann Vers 13, und nach alledem, was über uns gekommen ist wegen unserer bösen Taten und unserer großen Schuld, und doch hast du, weil du unser Gott bist, uns mehr verschont, als es unsere Missetaten verdienten, und hast uns so viele Entkommene geschenkt. Sollten wir da wiederum deine Gebote brechen und uns mit diesen Gräuelvölkern verschwägern? Würdest du nicht über uns zürnen bis zu unserer Vertilgung, so dass uns kein Überrest und keine Entkommenen mehr blieben? O Herr, du Gott Israels, du bist gerecht, denn wir sind übrig geblieben und entkommen, wie es heute der Fall ist. Siehe, wir sind vor deinem Angesicht in unseren Schulden, denn darum können wir nicht vor dir bestehen. Während nun Esra so betete und sein Bekenntnis ablegte, weinend und hingestreckt vor dem Haus Gottes, versammelten sich zu ihm aus Israel eine sehr große Versammlung von Männern, Frauen und Kindern, denn das Volk weinte sehr. Und Schechanja, der Sohn Jechiels von den Söhnen Elams, ergriff das Wort und sprach zu Esra, wir haben unserem Gott die Treue gebrochen, dass wir fremde Frauen aus den Völkern des Landes heimgeführt haben. Nun aber ist noch Hoffnung für Israel in dieser Sache. Lasst uns einen Bund schließen mit unserem Gott, dass wir alle Frauen, in die von ihnen geboren sind, hinaustun nach dem Ratschluss des Herrn und derer, die das Gebot unseres Gottes fürchten. Und es soll nach dem Gesetz gehandelt werden. Steh auf, denn du musst handeln in dieser Sache. Wir wollen dir beistehen. Führe es mutig aus. Ich habe das bewusst so ausführlich gelesen. Es zeigt eine andere Seite, die auch wichtig ist für einen Wächter und Hirten. Und das ist die Seite des fürbittenden priesterlichen Gebetes vor Gott. Ja? Auf der einen Seite Gebet und Demütigung und Fürbitte für die Herde, auch dort, wo sie abgewichen ist oder in Gefahr ist, abzuweichen. Und auf der anderen Seite mutiges Handeln. Deswegen finde ich das so wertvoll hier, weil das wird hier beides gezeigt. Das gehört beides zusammen. Ja? Wir müssen beten und uns beugen. Wir können nicht nur einfach handeln und eingreifen, wenn wir nicht beten für die Gemeinde, dass der Herr sich erbarmt und auch vergibt und die Gemeinde bewahrt, dann wird auch unser Handeln nicht wirklich fruchtbar und durchschlagend sein. Aber wir können auch nicht nur beten. Ja? Irgendwann kommt der Punkt, da heißt es, steh auf und handle. Ja? Jetzt müssen wir etwas tun. Wir können nicht unsere Sünden bereuen und danach so weiterleben. Ja? Es musste etwas getan werden. In dem Fall war es sogar die ungewöhnliche Tat, dass eben diese illegal geheirateten Frauen wieder zurückgeschickt werden mussten. Ja? Also beides gehört zusammen. Priesterliches Gebet und Beugung vor Gott und Fürbitte für das Volk, das abgewichen ist, und entschlossenes, festes, männliches Handeln in geistlicher Gesinnung. Und das möchte der Herr auch heute schenken, dass doch Hirten zubereitet und erweckt werden, Brüder, die in den Gemeinden dienen und die ein Herz für den Herrn Jesus haben und ein Herz für die Herde. Dass sie solche sind, die wachsam sind, die wirklich Buße tun über den Nöten, die heute in der Gemeinde sind, über dem Abweichen, den Schäden im Volk Gottes, die dort priesterlich für den Herrn, vor dem Herrn eintreten und die auf der anderen Seite entschlossen auch handeln. Ja? Und ich denke insgesamt, was wir heute brauchen, auch als Gemeinde, ist, dass wir zuallererst wirklich ernstliches Gebet vor den Herrn bringen. Das gilt für alle, nicht nur für die Hirten wie ein Esra. Ja? Wir finden auch immer wieder, gerade bei Nehemia und anderen Stellen, ergreifende Szenen, wo das Volk Gottes selber in Reue und Gebet vor Gott tritt. Und dann kann Gott auch handeln. Also nicht etwa irgendwelche Programme, nicht irgendwelche Gremien und Organisationen können die Wachsamkeit und die Abwehr von Irrströmungen und Verführung bewirken, sondern zuallererst, dass all die Gläubigen, die das verstanden haben, die aufgewacht sind, dass sie ernstlich und beständig vor dem Herrn sind, dass er seine heilige Gemeinde doch bewahren und zurüsten möge, damit sie wirklich noch die geistliche Kraft hat, ein klares Zeugnis für den Herrn Jesus, für das Evangelium, für die Wahrheit Gottes abzulegen vor der Welt. Und dass diese Fürbitte ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich erinnere an Jesaja 62, Vers 6 bis 7, wo es heißt, O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht einen Augenblick schweigen sollen. Die ihr den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Ruhm auf Erden setzt. Ja, das ist so ein Bild für diesen Gebetswächterdienst, sage ich mal, den wir ganz dringend brauchen. Eine Gemeinde, in der es nicht Geschwister gibt, die in dieser Weise auch treu beten, die wird Not leiden in der Endzeit. Ja? Und da möchte ich jeden von euch ermutigen, wirklich so im Gebet beständig vor Gott einzutreten. Wir haben ja auch dieses schöne Beispiel in 2. Mose 17 von Amalek, von dieser Schlacht, die Josua gegen Amalek zu schlagen hatte. Und wovon hing der Erfolg der Schlacht ab? Von dem Gebet und der Fürbitte, die Mose, Aaron und Hur auf dem Berg vor Gott verrichtet haben. Davon hing es ab. Ja? Und das ist auch eine Ermutigung für uns. Ja? Dort, wo wir vielleicht nicht direkt in diese ganzen Kämpfe, in diese Auseinandersetzungen um die Verteidigung der gesunden Lehre selber handelnd eingreifen können, da können wir die Hände falten und zum Herrn rufen und beten, dass der Herr sich erbarmt und noch Sieg schenkt, Bewahrung schenkt für seine Gemeinde, Kraft, dass sie dem Herrn treu dienen kann und nicht vom Weg abkommt, bis der Herr sie in den Himmel holt. Das sollte ganz, ganz dringlich unser Gebet sein und unsere Aufgabe, unsere Verpflichtung vor Gott, regelmäßig auch für die Gemeinde Gottes, auch für unsere eigene Gemeinde, für unsere eigenen Hirten, aber auch für die Hirten insgesamt im Volk Gottes zu beten. Und der zweite Punkt, was wir brauchen Gemeinden, örtliche Gemeinden, die wirklich wachsam für den biblischen wahren Glauben kämpfen. Viel zu oft wird diese Sache von den Gemeinden vernachlässigt. Man macht alle möglichen Betriebsamkeiten und Programme und versucht irgendwelche Aktivitäten, aber ein Aspekt wird oft vernachlässigt und den finden wir in 1. Timotheus 3, 15. Da heißt es, damit du weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Ja, hier sagt die Bibel ganz klar, Gottes Wahrheit soll hier auf Erden festgehalten werden, verkündigt werden durch die Gemeinde des lebendigen Gottes. Wir haben eine Verpflichtung, für diese Wahrheit einzutreten, kämpferisch sie zu verkündigen, sie zu bezeugen als ein Licht. Und wir müssen über diese Wahrheit wachen, dass sie nicht verfälscht wird, dass sie uns nicht geraubt wird. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe jeder örtlichen Gemeinde, die unter anderem auch dadurch eben erfüllt wird, dass in der Gemeinde klare Lehre und Verkündigung des ganzen Ratschlusses Gottes da ist. Ja? Wir haben das gestern auch gehört, verkündige das Wort, es sei gelegen oder ungelegen. Ja? Tritt dafür ein, ermahne, belehre, überführe. Ja? Das ist die Aufgabe jeder biblischen Gemeinde, gerade in der heutigen Zeit, diese Wahrheit festzuhalten und nach Kräften zu lehren und eben auch klar deutlich zu machen, wo Irrlehren und Verfälschungen der Wahrheit sind. Auch das muss widerlegt werden, wo es am Platz ist und muss dagegen ganz klar angegangen werden. Ja, und wir brauchen Hirten und Lehrer, die dem Herrn als Wächter dienen, geistlich gesinnte Menschen Gottes, die wirklich bereit sind, auch die Mühen und Kämpfe und die Widrigkeiten eines solchen Dienstes auf sich zu nehmen, damit die Herde Gottes bewahrt wird. Und wir wollen uns daran erinnern, was wir am Anfang gesagt haben. Dahinter steht die Liebe und Fürsorge des großen Hirten. Ja, er will diesen Hirten- und Wächterdienst. Er ist es, der letztlich unser Vorbild ist, und er ist es, der uns auch die Kraft geben kann, einen solchen Dienst in einer solchen schwierigen Zeit zu tun. Wenn wir wirklich für ihn uns zur Verfügung stellen und uns von ihm immer wieder den Mut und die Wachsamkeit und die Kraft schenken lassen, dann werden wir auch erfahren, dass der Herr Jesus mit uns ist, dass er uns segnet als Hirten und auch die segnet, die in der Herde Gottes sind, einfach durch diesen Hirten- und Wächterdienst, den er selber eingesetzt und gestärkt hat. Es ist so wichtig, dass wir einfach bereit sind, uns diesen Herausforderungen zu stellen, dass wir mutig vorangehen im Vertrauen auf den Herrn Jesus, der uns den Sieg gibt. Ich möchte das nochmal anführen. Ich habe es eigentlich schon am Freitag getan, dieses schöne Wort aus dem 1. Korintherbrief, das uns ermuntert, und wir brauchen, denke ich, diese Ermunterung immer wieder. 1. Korinther 15, 57 und 58. Vers 57 heißt es: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja? Wir sind in diese Endzeit hineingestellt als Sieger und Überwinder, ihr Lieben. Ja? Nicht als solche, die fürchten müssen zu verlieren, sondern wenn wir uns an dem Herrn festhalten, Gott gibt uns den Sieg. Im Römerbrief heißt es, wir sind mehr als Überwinder. Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Ja? Das dürfen wir festhalten, diese Siegeszuversicht. Wir brauchen nicht in Angst sein, wir brauchen nicht resignieren. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist wichtig. Nur wenn wir an ihm festhalten, wenn wir uns treu an ihn halten, dann haben wir den Sieg. Ja? Wenn wir von ihm abweichen, dann brauchen wir nicht von Sieg reden. Das ist ganz klar. Aber wenn wir an dem Herrn bleiben, dann gibt er uns Sieg über die Verführungsmächte der Endzeit, Sieg über Sünde und Lüge und Unwahrheit, und er führt uns wunderbar zum Ziel. Und für die, die hier auf der Erde in der Gemeinde Gottes dem Herrn dienen, da gilt auch diese Verheißung, diese Ermunterung in Vers 58. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Also Festigkeit brauchen wir. Ja? Manche Menschen sind gerne weich und nachgiebig. Ja? Das verschafft einem auch, sag mal, größere Ruhe. Man hat nicht so viele Probleme, kriegt nicht so viel Widerstand, wenn man ein bisschen nachgiebig ist, ein bisschen weich. Ja? Aber in den Aufgaben auch der Führung und des Dienstes in der Gemeinde Gottes brauchen wir eine gottgewirkte Festigkeit. Wir müssen wissen, was wichtig ist, und da können wir uns auch nicht davon abbringen lassen. Das ist dieses schöne Wort unerschütterlich, das heißt eigentlich unverrückbar. Das ist wie so ein Schrank, der steht da, ja, und du kriegst ihn einfach nicht von der Stelle. Da versucht der eine, den dorthin zu schieben, und der andere versucht, ihn dahin zu schieben. Und jeder, der also auch Leiterschaftsdienst in der Gemeinde übt, der weiß ganz genau, da gibt es auch so manche, die wollen dich schieben. Die wollen dich dahin schieben, und der andere schiebt dorthin. Und Paulus sagt hier, bleibe fest auf dem Platz, an den dich Gott gestellt hat. Bleibe fest auf den Positionen der Wahrheit, die dir Gott geoffenbart hat aus dem Wort. Lass dich nicht durch irgendeinen Trend, durch irgendeinen Wind, durch irgendwelche Menschen davon wegschieben. Und solche Brüder brauchen wir, solche Verkündiger und Hirten, die fest, unerschütterlich sind, die immer zunehmen in dem Werk des Herrn. Wir haben schon gestern gehört, es gibt Faktoren, die können das bewirken, dass ein Diener Gottes erlahmt, dass er abnimmt, ja? Dass er sagt, oh, ich muss einen Gang zurückfahren. Ja? Aber die Bibel sagt, wenn wir dem Herrn dienen, dann sollte das ein Zunehmen sein, ein Wachstum. Wir sollten vorwärts gehen, nicht uns zurückdrängen lassen, nicht uns in die Resignation treiben lassen. Und das ist auch ein wichtiges Fürbitteanliegen, wenn ihr als Gemeinde für eure Hirten betet und auch für die Hirten insgesamt, dass sie sich nicht entmutigen lassen, dass sie nicht sich von ihrem Dienst abdrängen lassen durch Umstände, durch Menschen, durch Verbitterung. Das sind alles Dinge, die passieren täglich. Und es ist eine Not im Volk Gottes, wenn so etwas geschieht. Ja, Was dürfen wir wissen, wenn wir dem Herrn treu dienen, auch im Hirten- und Wächterdienst? Weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Ohne den Herrn wäre alle unsere Arbeit vergeblich. Ja? Wir können nichts aus unserer Kraft. Aber weil wir diesem wunderbaren Herrn dienen, diesem Hirten der Herde, der in Liebe selbst für seine Herde sorgt, deshalb ist aller Hirtendienst, der in Treue getan wird, hat die Verheißung, Frucht zu bringen. Er ist nicht vergeblich, auch wenn es vielleicht manchmal so scheinen mag. Und damit lassen wir uns doch gegenseitig ermutigen. Der Herr Jesus will uns stärken, dass wir den Dienst ausführen für ihn, wo er uns auch hingestellt hat, bis er uns zu seinem herrlichen Ziel gebracht hat. Ich möchte zum Schluss noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ach, wir danken dir. Du bist dieser liebende, dieser wunderbare, große Hirte der Schafe. Du hast uns mit deinem eigenen kostbaren Blut erkauft. Herr Jesus, wir waren solche, die alle uns auf ihren eigenen Weg gewandt hatten. Keiner hat nach dir gefragt. Jeder ging Wege, die in den Abgrund der Sünde und des Verderbens und des Gerichtes geführt hätten. Da hast du uns gesammelt und erlöst und erkauft und zu deiner Herde gemacht. Herr Jesus, dafür wollen wir immer wieder von ganzem Herzen dir danken. Dir haben wir alles zu verdanken, dass es hier überhaupt eine Herde Gottes auf der Erde geben kann, dass es Gemeinden geben kann, die mitten in dieser verführerischen Welt bestehen können und ein Zeugnis für dich sein können. Das verdanken wir nur deiner Gnade, weil du uns die Kraft gibst, weil du uns erhältst und für uns sorgst als der gute Hirte. Nur deshalb können wir bestehen und von dir sind wir jeden Tag abhängig. Herr, wir wollen dir danken, dass du uns in deinem Wort immer wieder auch Hilfen gibst, Ermunterungen und Ermahnungen gibst, wie wir in dieser verführerischen Zeit überwinden und bestehen können. Du hast uns zur Wachsamkeit ermahnt. Schenke doch, dass wir alle miteinander wirklich hell wach werden. Und es bedeutet auch, dass wir Sünde und verkehrte Bindungen und Beziehungen aus unserem Leben hinwegtun und uns davon reinigen, damit wir mit ungeteiltem Herzen Gemeinschaft mit dir haben und dir nachfolgen können. Herr, und du hast auch Wächter und Hirten in deinem Volk gegeben. Wir wollen dir dafür danken, Herr. Es ist eine Gabe deiner Liebe und Gnade. Und wir wollen auch ganz besonders für diese Brüder beten, hier in dieser Gemeinde und in all den vielen biblischen Gemeinden, die es noch gibt, Herr, dass du doch diese Hirten ganz besonders segnest und stärkst, dass du ihnen durch deinen Geist Zurüstung gibst, damit sie in der rechten Weise die Herde hüten können, dass sie wachen können und auch wirklich dem Bösen und der Verführung entgegentreten, dass sie die Dinge erkennen, die der Herde schaden könnten. Herr, rüste du sie doch zu und gib viel Gnade und erwecke du auch immer wieder neu Brüder, Männer Gottes, die das Wort Gottes klar verkündigen, die Hirtendienst und Wächterdienst üben können. Herr, wir brauchen es so dringend und beten, dass du das wirklich auch vermehrt schenkst, dass du auch Gemeinden schenkst, die wirklich klar stehen und ein klares Zeugnis für deine Wahrheit sind. Ach, wir hören immer wieder von Geschwistern, die ohne solche Gemeinden sind. Möchtest du doch noch viele solche Gemeinden entstehen lassen, damit die zerstreuten Schafe deiner Herde doch auch die rechte Versorgung finden. Wir wollen dir einfach danken für deine Liebe und Fürsorge. Wir wollen dir danken, dass wir in dir den Sieg haben, wie wir auch lesen durften. Herr, möchtest du uns bewahren und stärken und segnen, zu deines Namens Ehre. Amen.
Auf, denn die Nacht wird kommen, auf mit dem jungen Tag. Wirket am frühen Morgen, ist so spät sein mag. Wirket dem Licht der Sonnen, fanget bei Zeiten an. Auch denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann. Auch denn die Nacht wird kommen, auch wenn es Mittag ist. Weihet die besten Kräfte, im Herrn Jesu Christ. Wirket mit Ernst, ihr Frommen, gebt alles andere dran. Auf, denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann. Auf, denn die Nacht wird kommen, auch wenn die Sonne weicht, auch wenn der Abend mahnet, wenn der Tag entfleucht. Auch bis zum letzten Zuge wendet nur Fleiß daran. Auf, denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann.